Das Thema heute Morgen ist die Gesellschaft heute wahrnehmen. Und Wahrnehmung ist eine sehr individuelle Sache. Das heißt, ich habe ein paar Punkte ausgesucht, die, glaube ich, wichtig sind für unser Gespräch und für euer Gespräch auf dem Wochenende. Dezember und Januar 2016 wurde eine Studie veröffentlicht in Deutschland, wo festgestellt wurde, dass fast jeder Dritte in Deutschland seine Religion als sehr wichtig bezeichnet. Wohingegen nur 11,5% der Teilnehmer das auch für die Zukunft zu erwarten. Das ist eine interessante Erhebung und würde vielleicht für das Gespräch nachher interessant sein. Das kam übrigens für diejenigen, die nachforschen wollen, aus einer Erhebung, die das Institut für angewandte Sozialwissenschaft und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung im Auftrag von Die Zeit gemacht haben, mit ausführlichen Interviews mit mehr als 3000 Menschen. Das ist eine ziemlich tiefgehende Forschungsprojekt gewesen. Also, Religion hat auch noch eine Bedeutung in unserer Gesellschaft, wobei sehr viele offensichtlich der Meinung sind, dass das ein Phänomen ist, das dann in der Zukunft weniger Bedeutung haben wird. Interessant bei dieser Erhebung war Folgendes, und das ist eben der Fokus von dem, was ich mit euch heute Morgen überlegen möchte. Das Wir-Gefühl oder Gemeinschaftsgefühl ist einer der Werte mit den höchsten Zustimmungsraten. Wir-Gefühl. Also Menschen wollen zusammen mit anderen Menschen in Gemeinschaft leben. Aber dagegen ist die größte Angst, überhaupt kein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Wenn man das ein bisschen überlegt und darüber nachdenkt, sieht man, dass diese beiden Dinge auch in einer gewissen Spannung zueinander stehen. Wir-Gefühl oder Gemeinschaft auf der einen Seite und die große Angst, kein selbstbestimmtes Leben führen zu können auf der anderen Seite. Das ist halt das Feld, auf dem sich halt die Gesellschaft heute befindet, auch in Deutschland, aber vor allem aus dieser Erhebung in Deutschland, aber natürlich auch darüber hinaus. Ich glaube, das gilt für sehr viele Gesellschaften heute. Und ich habe jetzt ein paar Stichpunkte aufgegriffen, die, glaube ich, uns helfen können, ins Gespräch darüber zu kommen. Das sind Beobachtungen, nicht nur von mir, aber die ich natürlich auch teile, über Eigenschaften, wenn man will, der modernen Gesellschaft, der heutigen Gesellschaft. Fangen wir dann mit dem Punkt an. Geschichtslosigkeit. Damit meine ich nicht, dass keiner eine Geschichte hat, sondern eben den Punkt, was wir gestern Abend miteinander ein bisschen herausgeschält haben, dass kommt nachher auch der Zitat von Wendell Berry über die Notwendigkeit, wenn man Sinn im Leben sucht, eben dass das Leben eingebettet ist in eine größere Geschichte. Und das ist halt die Frage, ob es diese größere Geschichte gibt oder nicht. Wendell Berry wieder, die Bedeutung und Qualität der Arbeit, die wir heute tun, wird bestimmt von unserem Verständnis der großen Geschichte, in die wir eingebunden sind. Euch ist sicher auch dieses Bild bekannt von der Filmserie Herr der Ringe. Es gibt ein Gespräch zwischen den beiden Hauptfiguren, sage ich mal so, Frodo und Sam. Die haben jetzt sehr viel miteinander durchgelitten, sind noch nicht in dem dunklen Reich von Mordor eingedrungen, aber stehen sozusagen kurz davor. Und Frodo, der den Ring trägt, sagt, ich kann nicht mehr. Und sein Freund Sam hält eine Rede. Und das bringt das, glaube ich, auf den Punkt, wie kann man weitergehen, wenn man keine Kraft mehr hat? Und oft ist es so, dass Menschen dann nur die Kraft aus einer anderen Quelle schöpfen, weil sie der Überzeugung sind, dass sie in einer größeren Geschichte eingebettet sind oder eingebunden. Frodo sagt einfach, ich schaff das nicht mehr, Sam. Und Sam hält dann seine wichtigste Rede überhaupt in dieser Trilogie. Ich weiß, das ist alles falsch. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein an diesem Ort. Aber wir sind hier. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo, in denen die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie. Manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Denn wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis blieben oder bleiben, die irgendwas zu bedeuten hatten, selbst wenn man zu klein war, sie zu verstehen. Aber ich glaube, Herr Frodo, ich verstehe jetzt, ich weiß jetzt, die Menschen in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit umzukehren, aber sie taten es nicht. Sie gingen weiter, weil sie immer an etwas geglaubt haben. Frodo, woran sollen wir glauben, Sam? Sam, es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo, und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Herr der Ringe, J.R.R. Tolkien, das ist natürlich eine moderne Mythologie. Tolkien, Professor für Philologie an der Universität Oxford, war ein römisch-katholischer Christ, Freund von dem evangelischen Christen C.S. Lewis. Er hat Lewis zu einem persönlichen Glauben geholfen. Die Geschichte der beiden ist sehr interessant. Tolkien hat schließlich sein Buch über das Hobbit nur veröffentlicht, weil er eine Wette gegen Lewis verloren hatte. Und Lewis sagte, wenn du diese Wette verlierst, musst du das Buch veröffentlichen. Und Gott sei Dank, muss man sagen, hat Lewis gewonnen. Ob dir Fantasieliteratur schmeckt oder nicht, dieser große Entwurf von Tolkien war ein Versuch, eben halt die Geschichte von uns als Menschen, das wurde ja geschrieben in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, mit all dem Hintergrund da. Es war der Versuch halt, Menschen eine Perspektive zu geben von einer übergeordneten Geschichte. Für mich das interessanteste Literaturstück überhaupt von Tolkien. Einmal das erste Kapitel von seinem anderen Buch, das Silmarillion heißt das auf Englisch, Silmaril glaube ich auf Deutsch. Das erste Kapitel ist Tolkiens Versuch, die Entstehungsgeschichte von 1. Mose 1, von Genesis 1 in der Bibel, in eine neu konzipierte Mythologie zu übertragen. Ist schon sehr interessant mit dem mit der Metapher von Musik. Und das ist auch total interessant. Aber das war Tolkien, Lewis und anderen ganz bewusst, dass mit ihrer Arbeit sie versuchten, den Menschen eine Perspektive zu geben, einen Impuls zu geben, dass sie überlegen sollten, sind wir eingebettet in eine größere Geschichte. Das wird hoffentlich wirklich das Letzte über Herr der Ringe, aber ihr merkt, das ist mir sehr, bedeutet mir viel. Es gibt auch ein zweites Gespräch in der Trilogie von Herr der Ringe, wo Gandalf, dem Zauberer, berichtet wird, wie er und Frodo mitten in den dunklen Gängen von Moria ein Gespräch haben. Dass Frodo wieder verzweifelt war und Gandalf ihn darauf erinnerte, aber es gibt eine Macht, die hinter allem auch regiert. Und es ist nicht von ungefähr, dass du eben diesen Ring trägst, dass du Gollum getroffen hast und ihm eben Barmherzigkeit gezeigt hast, ihn nicht umgebracht hast. Und ich finde es ein Beispiel für den Versuch zumindest, uns zu motivieren, als moderne Menschen, als Menschen der heutigen Zeit, zu überlegen, sind wir auch in einer größeren Geschichte. Ganz ehrlich gesagt, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine politische Stiftung. Ich glaube, dass ein Teil des Problems heute in der Politik, in der westlichen Welt ist, dass uns das Bewusstsein fehlt von einem geschichtlichen Auftrag, dass die Aufgabe ist, nicht einfach zu leben, sondern auch zu dienen. Und man kann viel sagen über die Geschichte von Deutschland und Preußen und so weiter. Ich empfehle ein Buch von Reinhold Schneider, das heißt Die Hohenzollern. Mit allen dunklen Seiten versucht Reinhold Schneider, er war in der inneren Opposition, also Widerstand im Dritten Reich. Er versucht eben in diesem Buch herauszuschälen, wie in den besten Augenblicken der preußischen Geschichte, dass das Bild von Dienen im Vordergrund stand. Natürlich war das ein politisches System, das wir gar nicht akzeptieren können heute. Ich rede nicht natürlich von den Nachwirkungen. Aber auf der anderen Seite gab es Menschen da, die eine Perspektive hatten, die meinten, einen Auftrag zu haben, um Menschen zu dienen. Ich empfehle es nur zur Lektüre und zur Überlegung, wenn man mal etwas anderes als die Zeit oder den Spiegel lesen will. Also, Gesellschaft heute wahrnehmen, Geschichtslosigkeit. Sehr viele Menschen sehen sich überhaupt nicht in Zusammenhang mit irgendwas Größerem. Zweitens finde ich den Begriff sehr treffend, kontaktreiche Beziehungslosigkeit. Wir haben sehr viele Facebook-Freunde. Aber was ist ein Freund? Das ist etwas, das ich natürlich als geistlicher Gastarbeiter sozusagen in Deutschland über die Jahre auch überlegt habe, was ist der Unterschied zwischen dem Verständnis in den USA von Friend und ein Freund in Deutschland. Das ist natürlich etwas typisch für Europäer, vor allem für Deutschen, die in die USA reisen und Amerikaner kennenlernen und die meinen, dass die Freunde geworden sind und hören überhaupt nichts von den Leuten. Ich glaube, der Unterschied liegt darin, was ein Freund von mir hat verglichen. Er sagte, jeder Mensch hat zwei Mauern. Eine innere Mauer und eine äußere Mauer. Und er sagte, durch die ganze Einwanderungsgeschichte, durch die Geschichte der USA, dass man manchmal auch sogar nicht dieselbe Sprache sprach wie der Nachbar, hat sich entwickelt, dass die äußere Mauer sehr niedrig ist. Man kommt sehr schnell in Kontakt miteinander. Man redet über alles Mögliche, über Dinge, die in Deutschland total privat sind. Aber dann kommt man auf eine innere Mauer, wo man real friends einlassen muss. In Deutschland im Gegenteil, meine Erfahrung ist, dass die äußere Mauer viel höher ist. Es dauert länger. Aber wenn die Mauer offen ist, dann ist ein Freund etwas, was, ja, das bedeutet etwas. Und das Problem heute natürlich ist kontaktreiche Beziehungslosigkeit. Ein Lieblingskommentator von mir, von New York Times, David Brooks, schreibt, was man bei sozialen Medien merkt, ist die Illusion von der Vertrautheit. Der Austausch ist äußerst kontrolliert auf eine Weise, um Spontanität, Gefahr, Verwundbarkeit und wahre Intimität abzuschwächen. Es gibt, wie Stephen Marsh das formulierte, eine gekünstelte Nonchalance. Kontaktreiche Beziehungslosigkeit. Wir mailen, wir Facebooken und twittern, kein Kommentar da zu politischen, fast ununterbrochen. Aber wenn viele ihre Tür schließen, empfinden sie eine gähnende Einsamkeit. Wir Menschen sind Beziehungswesen, die nur zur Gemeinschaft bestimmt sind. Und das Bauprojekt selbst gelingt meist nur ansatzweise, führt David Brooks fort. Ich habe gestern von dem Ansatz von Nicholas Carr etwas gelesen über die Problematik der Kontrolle der Natur. Wir wollen alles irgendwie in Kontrolle haben und wir merken, dass die reale Welt gar nicht so unbiegbar ist, wie wir uns manchmal vorstellen. Dass Silicon Valley nicht Transzendenz verkauft, sondern Zurückgezogenheit. Wir fliehen zur virtuellen Welt, weil die Wirklichkeit zu viel von uns fordert. Ich hatte eben den Film von Joaquin Phoenix erwähnt, Her, wo er sich in ein Computerprogramm verliebt, das ihn schließlich verlässt, wo er kaum in der Lage war, sich mit einer realen Frau auseinanderzusetzen in Beziehung. Ich glaube, darin liegt auch ein Schlüssel zu dem gegenwärtigen Problem mit der Sexualität, zum Beispiel mit Pornografie. Ein realer Mensch ist nicht so kontrollierbar. Und wenn wir wirklich Vertrauen wagen, ist es natürlich genauso möglich, dass wir verletzt werden. Und diese Verletzbarkeit ist für viele eine sehr große Gefahr. Die ist, ich glaube, es war ein Prediger aus Württemberg, Baden, Entschuldigung, der Hennhöfer hieß der, sagte, hinter oder unter unseren Namen steckt alle unsere Menschlichkeit. Unsere Menschlichkeit trägt mit sich, dass wir Narben tragen. Und je älter man wird, umso viel mehr Narben. Durch Beziehungen halt. Das ist natürlich die Spannung zwischen den Generationen, auch untereinander, in der Ehe, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, in Zusammenarbeit, Gesellschaft. Wir fügen einander Wunden zu. Karl wieder: Es fällt uns immer schwer, dass die Welt einem Drehbuch folgt, das wir nicht geschrieben haben. Wir hoffen auf die Technik, nicht nur um die Natur zu manipulieren, sondern sie zu besitzen. Und das ist, und jetzt rede ich mehr persönlich, das ist für mich eine Lebensfrage geworden. Was ist Gemeinschaft und wie entsteht Gemeinschaft? Das ist für mich eine Zentralfrage der heutigen Zeit. Der jüdische Philosoph Martin Buber hat den berühmten Zitat geschrieben: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wie begegnen wir einander? Und Gemeinschaft und Selbstbestimmung, zurück zu der Umfrage, zu der Forschung, die für die Zeit gemacht wurde, das ist die Dynamik zwischen Verbundenheit und Freiheit. Und ich bin zu einer Überzeugung gekommen, dass eben halt Gemeinschaft eine Kultur braucht. Kultur nicht in dem großen Bogen, unter dem großen Bogen sozusagen, das kann es auch geben. Aber eine sehr wichtige Aufgabe für eine Gruppe von Menschen, die eine Gemeinschaft werden will, ist, dass die eine Kultur brauchen. Eine Kultur meine ich damit eine Abmachung oder eine Übereinkunft, die Menschen als Basis und Rahmen ihres gemeinsamen Lebens haben. Das kann auf der Kleinebene eben die Versprechungen, die man einander gibt bei der Trauung in der Ehe. Eine Versprechung ist der Anfang von einer Kultur. Eine Kultur zu besitzen, das übrigens ist aus einer kurzen Anleitung, die wir haben für Leute, die bei uns im Haus wohnen. Eine Kultur zu besitzen unterscheidet zwischen einer bloßen Gruppe oder Anhäufung von Einzelnen, die mehr oder weniger zufällig zusammen sind, und einer Gemeinschaft von Menschen, die miteinander auf einem Weg in einer bestimmten Richtung sind. Der Unterschied ist diese Kulturfrage. Und es ist unser Anliegen und Ziel auch in unserem Haus, dass wir eine Gemeinschaft werden auf der Basis des jüdisch-christlichen Glaubens. Offen gesagt, das bedeutet nicht unbedingt, dass jeder, der mit uns wohnt oder zur Gemeinschaft gehört, schon einen verbindlichen christlichen Glauben hat. Aber es impliziert, dass wir bereit sind, uns auf unser gemeinsames Leben und Gespräch einzulassen und einen Rahmen für unser Zusammenleben zu akzeptieren und einander zu respektieren. Es ist eine Beziehungskultur. Christoph Neidhardt schreibt: Der moderne Mensch war unbehaust. Er suchte, fragte, reiste. Das war meine Generation. Der Postmoderne bleibt allein zu Hause am Bildschirm. Was heißt das? Kultur. Und für unser Gespräch heute Morgen möchte ich zwei Fragen zum Nachdenken empfehlen. Können wir auch vielleicht in kleineren Gruppen miteinander zunächst besprechen und dann auch im Plenum. Die erste Frage ist: Der Mensch ist für Gemeinschaft bestimmt. Jeder Evolutionsbiologe würde das auch unterstreichen. Und das ist natürlich der Kern von der Botschaft der Bibel. Nur in Beziehung kann man sich ganz verwirklichen. Aber wie steht das in Beziehung zur Angst, kein selbstbestimmtes Leben führen zu können? Das ist die große Spannung in der heutigen Gesellschaft in Deutschland. Und zweitens, wie ist die Frage der Gemeinschaft und der Selbstbestimmung auch im Kontext der Frage nach Gott relevant? Das Seminar ist ein Gesprächsseminar und nicht eine Vorlesung. Ich möchte jetzt folgenden Vorschlag machen, dass wir uns in Gruppen von 3, höchstens 4 Leute aufteilen und eben diese beiden Fragen miteinander für 10 Minuten besprechen. Und dann können wir als Plenum dann wieder zusammen das miteinander überlegen.